Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Programmierbar News. Wir haben die Kalenderwoche 48, deswegen auch die Programmierbar News 48 und wir haben ein paar Themen für euch dabei. Wir unterhalten uns über Flutter, die neue Version. Wir unterhalten uns über JetBrains, die mal wieder einen neuen State of Developer Ecosystems rausgebracht haben. Und mal schauen, ob wir hier und da noch ein paar andere kleine Abbiegungen machen, aber das sind unsere zwei großen Themen für heute. Vielleicht könnt ihr schon merken daran, dass ich gesagt habe, wir unterhalten uns über Flutter. Ich bin der Fabi und neben mir ist mal wieder dabei der Jojo. Hi Jojo.
Hi, hi. Grüß dich.
Vielleicht kleine Anmerkung am Rande. Es gibt eine neue Version von Vite 5.0 ist draußen. Wir packen den Link mal in die Shownotes. Guckt es euch gerne an, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, was es da Neues gibt. Falls ihr auf jeden Fall nicht Node.js 18 oder 20 nutzt, dann schaut es euch auf jeden Fall mal an, weil der Rest ist deprecated. Ansonsten im Detail schaut mal in die Shownotes rein. Ansonsten haben wir euch den, wie gesagt, den State of Developer Ecosystem mitgebracht. Jährlich schauen wir uns den ja an von JetBrains. Eine Webpräsentation zu verschiedenen Kategorien rund um Software Development, also viel rund um, was sind die beliebtesten Sprachen im letzten Jahr, jetzt ganz neu dazugekommen, gibt es einen AI-Abschnitt, aber ansonsten auch darum, wie bringt man sich neue Sprachen bei, so Machine Learning, DevOps, Testing, ganz viele Statistiken dazu, wurden viele Developer dazu befragt und gibt es jetzt mittlerweile schon 7 Jahre lang. Und so, mit dem wir eigentlich immer so ein bisschen einsteigen, ist, was hat es denn so im Sprachenumfeld getan? Wie ist die Beliebtheit von verschiedenen Sprachen? Ich glaube, das, was am meisten heraussticht, also wenn man mal auf die letzten 3 Jahre guckt, hat sich eigentlich an den Top 3 Rankings der beliebtesten Sprachen nicht groß viel verändert. Da sind JavaScript, Python, HTML und CSS. Aber die einzige recht starke Neuerung daran ist, dass JavaScript innerhalb der letzten 3 Jahre eigentlich stetig abnimmt. Also 2020 noch bei 70%. Also wenn man von beliebt spricht, was sie fragen, ist, welche Programmiersprache hast du in den letzten 12 Monaten aktiv genutzt? Von daher kann man vielleicht auch gar nicht von Beliebtheit sprechen, einfach nur von Bekanntheit oder wie viel das genutzt wird. 2020 waren wir noch bei 70% bei JavaScript und jetzt sind wir bei 61, also 4% verloren innerhalb von 2022 auf 23, was wir bei den anderen beiden größeren Sprachen wie Python, das ein bisschen zugelegt hat mit 1%, jetzt bei 54% nicht mehr sieht. Deswegen mal gespannt, wie lange sich JavaScript da oben noch halten kann, weil diesmal kann man es auch nicht erklären mit dem Move hinüber zu TypeScript, weil gerade 2021, 2022, da hat JavaScript auch 4% verloren und TypeScript ist um 5% gestiegen. TypeScript ist aber dieses Jahr genau gleich geblieben, bleibt bei 34%, also scheint es wirklich einfach zu sein, dass andere Dinge eingesetzt werden neben JavaScript oder nicht mehr so viel im Web entwickelt wird, wer weiß so genau.
Ja, HTML, CSS hat ja auch ein bisschen abgenommen, also jetzt über die letzten Jahre natürlich kontinuierlich von 60 jetzt auf 52%, aber ja, könnte natürlich zu deinem Take passen, dass es insgesamt vielleicht weniger genutzt wird.
Ja, genau. Und ansonsten so, wenn man so ein bisschen auf steigende Zahlen guckt, dann kann man eigentlich hier von Rust auf jeden Fall nochmal sprechen, obwohl es relativ weit hinten ist mit 10% Adoption, aber zumindest stetig in den letzten 7 Jahren, vor 7 Jahren, 2017 war es ja noch gar nicht vertreten und ist jetzt bei 10%. Also ist auf jeden Fall ganz guter Anstieg, wenn man ansonsten so auf die Sprachenlandschaft schaut, ist da nicht so viel Movement drin. Ich finde auch interessant, dass obwohl es jetzt mit dem ganzen rund ums AI-Umfeld irgendwie Python gar nicht so einen starken Anstieg irgendwie nochmal mitgemacht hat. Also da hätte ich irgendwie, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich getippt, Python wird irgendwie mehr, wird da mehr steigen, aber dem ist nicht so. Ansonsten Salary Trends, also da ist es so, dass eigentlich die, wenn man jetzt mal so ein bisschen korreliert von was wird am meisten genutzt und was wird am besten bezahlt, dann ist die Korrelation da auf jeden Fall gegenläufig. Die Top Paid Employees, wobei sie hier sagen, dass die zu den Top 25% in ihrem Land gehören, was das Gehalt angeht, da sind 60% der Scala-Entwickler drin, 50% Go, 40% Kotlin und dann eigentlich nur Sprachen, die wir hier so im Web- und App-Umfeld, okay, wenn wir mal Go rausnehmen und Kotlin nicht so sehr nutzen, C++, C sind da auf jeden Fall noch mit drin und wenn man jetzt JavaScript schaut, sind wir dann nur noch bei 28%, also Scala ganz weit vorne in dem Fall.
Ich glaube, Scala-Entwickler werden wirklich sehr händeringend gesucht. Also es glaube ich, dass viele Unternehmen mal ihre Apps von Java auf Scala umgesetzt haben. Das ist einfach, glaube ich, damals schon, also das war unser Gefühl, wir haben eine Zeit lang ja Scala verwendet. nicht viele Ressourcen gab. Und ich glaube, dass es auch so war, dass einfach, ja, jetzt einfach da die Software da ist. Und ich glaube, es gar nicht mehr so aktiv in der Entwicklung eigentlich genutzt wird. Also neue Projekte oftmals gar nicht so auf Scala setzen. Das ist zumindest das, was ich so von verschiedenen Quellen gehört habe. Dass eigentlich Java mit ihren Ansätzen da sehr viele der Painpoints, die man früher mit Java hatte, eigentlich eliminieren konnte. Aber gerade vielleicht für bestehende Software halt eben, die weitergepflegt werden muss, natürlich dann immer noch Scala-Entwickler gesucht werden. Und die dann eventuell natürlich auch entsprechende Preise oder Gehälter dann verlangen können.
Ja, ich habe jetzt auch gerade, ich habe gerade probiert, nochmal die andere Statistik rauszusuchen. Ich komme jetzt auf die Schnelle aber nicht mehr. Da gab es eine Korrelation davon, also war, glaube ich, irgendwo im demografischen Abschnitt, wo sie nach Alter und Nutzung von Sprachen irgendwie genannt haben. Und da war auf jeden Fall bei C, also Assembly und Scala, glaube ich, waren auf jeden Fall bei den, auf jeden Fall in der älteren Demografie sehr hoch vertreten im Vergleich zu, im Vergleich zu anderen Sprachen. Was ich aber auch sehr interessant fand, im Alter von 20 bis 30 war die meistgenutzte Sprache MATLAB, wo ich dann wirklich dachte, okay, ist vielleicht ein bisschen verzerrt, dass einfach viele Leute in dem Alter studieren, das einfach wegen ihrer Bachelor-Master-Thesis oder wie auch immer einfach nutzen müssen. Also weiß nicht, ob MATLAB da so fair war, dass das irgendwie eine sehr freiwillige Wahl war.
Ja, will ich auch so wahrscheinlich unterschreiben.
Genau, aber ansonsten AI habe ich ja schon genannt als zum ersten Mal dieses Jahr irgendwie mit drin, obwohl sie da auch schon einen Disclaimer gegeben haben. Also es gab wohl den Main-Part dieser Befragung, und wenn die, als die abgeschlossen war, wurde man gefragt, ob man auch noch am AI-Teil mitmachen möchte. Das ist sozusagen ganz neu, wurde ganz ans Ende gepackt und war der optionale Part davon. Und hier schreiben zumindest, dass 77% der Entwickler ChatGPT benutzen, 46% der Entwickler GitHub Copilot, und dann haben sie auch so ein bisschen gefragt, okay, was würdet ihr oder was ersetzt ihr jetzt schon, beziehungsweise würdet ihr am ehesten in der idealen Welt von AI-Assistenten übernehmen lassen? Und auch da wieder, wenn wir von Korrelation sprechen, gab es in einer anderen Abfrage so, was macht ihr am liebsten? Und da war so Dinge wie Writing Code, macht man natürlich am liebsten von den ganzen Dingen so, und das ist auch das, was sie am ungernsten an eine AI abgeben wollen. Und sowas wie Writing Code Comments oder Code Documentation, da sagen natürlich alle, klar, würde ich sofort an den AI-Assistenten delegieren, war aber komischerweise auch am anderen Ende der, das mache ich gerne, Statistik. Also da ist es auf jeden Fall so, aber wenn man vom Spread guckt, auch all das, also was würde man von einem AI-Assistenten machen lassen, dann sind wir hier bei knapp mittleren 50%-Bereich, also Writing Code würden 54% es immer noch selbst machen und 56% würden Code Documentation an einen AI-Assistenten abgeben lassen. Also dafür, dass schon jetzt irgendwie 77% der Developer ChatGPT nutzen, sind die Werte wiederum noch ein wenig gering. Und ansonsten so die Main Reasons oder die so Concerns sind so, dass ich geschrieben habe, I have security concerns about using AI generation services, also 59%, da waren auch viele Kommentare so in Richtung, dass es halt auch alles noch cloud-basiert ist und noch nicht so wirklich on-device Alternativen gibt und dass da viele der Security Concerns irgendwie liegen der Leute, aber da konnten sich zumindest die meisten Leute darauf einigen, dass sie es, wenn sie es nutzen, zumindest noch Security Concerns gerade haben.
Ja, interessant.
Genau, und ansonsten vielleicht nochmal so ein bisschen in Richtung Software-Testing. Da haben sie noch so ein bisschen gefragt, so okay, wie viel testet ihr denn, was für Tests schreibt ihr denn? Und da ist es so, dass der Großteil der Testarten, wenn wir von automatisierten Tests reden, Unit-Tests sind, also 63% der Befragten haben Unit-Tests in ihren Projekten, wohingegen dann beispielsweise End-to-End-Tests nur noch mit 34% und Performance mit 32% sind. Also ich kann hier auch nochmal unsere letzte Folge über End-to-End-Testing empfehlen, damit die Zahl vielleicht mal ein bisschen hoch geht. Aber interessant war trotzdem, dass, wo habe ich jetzt die Zahl, dass 80% der Leute sagen, es spielt eine integrale Rolle, Testing in ihrem Software Development Lifecycle, aber irgendwie die Zahlen nicht so ganz aufeinander sich summieren, wenn man von automatisierten Tests redet. Also dass ein Großteil dieser Befragten, die dann wirklich hier sagen, okay, es spielt einen wichtigen Part, dann wohl wirklich manuelles Testing hier noch meinen. Also dass sie wirklich Q&A-Tester da haben, die dann eben nicht automatisierte Tests schreiben, also entweder selbst sie nicht schreiben oder Q&A haben, die keine automatisierten Tests schreiben, sondern wirklich dann händische Tests damit gemeint sind. Oder es gibt wirklich so viele, die beispielsweise keinerlei Unit-Tests schreiben und nur End-to-End, dass man irgendwie in den Zahlen, wenn man zusammenrechnen würde, trotzdem die 80%, die sagen, okay, ist ein wichtiger Bestandteil, irgendeine Form von automatisierten Tests mit drin haben. Aber fand ich auf jeden Fall schon sehr interessant. Hätte ich irgendwie nicht erwartet, dass der Spread da so hoch ist von automatisierten Tests zu händischen Tests.
Ja, stimmt.
Genau, aber das war, wenn man mal so ein bisschen schaut, eigentlich der Großteil von den vom State of Development, State of Developer Ecosystem. Gibt noch so ein bisschen Richtung Open Source Projekte, also 41% der Beteiligten haben schon mal ein Open Source Projekt mit abgearbeitet, was ich erstmal eine coole Zahl finde, auch wenn da, also wenn 20% it more or less regularly machen, also aber trotzdem, dass wir da bei 41% sind, hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen geringer eingeschätzt. Und ansonsten geht es auch noch eine Kategorie rund um Remote and Collaborative Development, also wie funktioniert Remote Work so, wo 49% grundsätzlich irgendwie in einer Remote Development Situation sind oder arbeiten, zumindest zum Teil. Und der Großteil, also welche kollaborativen Tools genutzt werden, schreiben hier einfach noch Videocall mit Screensharing, das sind 67%. Danach kommt dann 28% mit irgendeinem IDE Collaboration Feature. Also der Großteil wirklich einfach Videocall und Screensharing. Ich weiß nicht, Julia, wie macht ihr es eigentlich bei 4Pix aktuell? Ihr habt ja zumindest immer noch mal ein paar alternative Lösungen für Videocall gemacht, ne?
Ja, genau. Also da sind wir eigentlich jetzt verschiedene Tools durchgegangen und sind inzwischen aber eigentlich zu Google Meet wieder zurückgekehrt, weil man gefühlt eigentlich da die beste Experience hat, wenn es darum geht, dass man wirklich mal Inhalte teilt, wie die geteilt werden, wie man auch die Fenster irgendwie resizen kann. Es gibt natürlich auch, sagen wir, die Möglichkeit in Slack jetzt mit den Huddles, die wir eine ganze Zeit lang jetzt intensiver genutzt haben, aber jetzt das gefühlt immer mehr abnimmt. Und auch alternative Tools wie Around, was wir mal ausprobiert haben, haben jetzt nicht so den Promise erfüllt, den wir initial hatten, dass man irgendwie das Gefühl hat, also gerade bei Around war ja so ein bisschen die Sache, man ist eigentlich ständig zusammen in einem Raum, man sieht auch die anderen, man kann natürlich das Videobild ausmachen, aber trotzdem hat man das Gefühl, man sitzt mit seinen anderen Entwicklern letztendlich einen Raum und kann jederzeit die irgendwie anpingen. Und gefühlt war es eher so, dass man das dann irgendwie als störend empfunden hat, dass irgendwie immer die Köpfe zu sehen waren. Und wir hatten schon mal Ansätze gemacht. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem bei uns, dass wir halt unterschiedliche Entwicklungsumgebungen nutzen. Also es wird ein Teil der Entwickler halt eben Visual Studio Code, was ja auch letztendlich da eine Lösung bietet, die anderen in IntelliJ. Und es gibt eben noch keine Lösung, die diese beiden Welten zusammenbringt. Ansonsten kann ich natürlich auch das, was eben auch gerade Fleet, glaube ich, bietet und auch IntelliJ schon empfehlen. Also und ich glaube auch Visual Studio Code ist eigentlich, glaube ich, von dem Ansatz, was sie dort haben, sehr, sehr gut. Dass man das wirklich direkt in der IDE macht und kollaborativ dann am Code arbeiten kann, weil so ist es oftmals so, okay,
einer. Aber habt ihr das mit Visual Studio Code mal irgendwie ausprobiert? Weil das würde mich mal interessieren, so dieses so, arbeitet man wirklich dann zusammen am Code, schreibt zusammen daran oder ist eigentlich, einer guckt über die Schulter und einer schreibt einfach das typischere Szenario?
Das ist schon das meiste, in den meisten Fällen so, dass einer letztendlich da so ein bisschen die Federführung übernimmt. Das waren vor allem zwei Kollegen, die halt eben Visual Studio Code da nutzen. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, vielleicht einfacher dann mal irgendwie auf Textzeilen hinzuweisen, indem man vielleicht irgendwie einen Code-Teil markiert oder ähnliches, was dann vielleicht so in dem reinen Videocall immer ein bisschen schwierig ist, dann irgendwie das direkt zu referenzieren. Also, aber es funktioniert eigentlich auch gut. Am meisten stellen wir natürlich schon fest, dass es auf jeden Fall deutliche Vorteile hat, halt wirklich vor Ort zusammenzusitzen, halt direkt über die Themen irgendwie diskutieren zu können, auch wirklich dann vielleicht mal an Whiteboard zu gehen, dort Sachen aufzeichnen zu können. Das fehlt halt dann gefühlt dann immer doch, wenn man irgendwie so kollaborativ arbeitet, dass man halt so diese einfachen Integrations- und auch Visualisierungsmöglichkeiten dann zur Hand hat.
Ja, das stimmt. Ich glaube, am Ende ist es auch eine Setup-Frage, dadurch, dass wir ja sehr mixed unterwegs sind, ihr auch ein Team seid, was viel on-site ist, so geht man da vielleicht nicht so sehr aus seiner Komfortzone raus, um da einen guten Workflow für zu finden, weil eigentlich mit Tools wie jetzt Miro oder ähnlichem so ist man jetzt ja auch nicht, oder keine Ahnung, wenn du wirklich super viel remote bist, dir halt ein iPad mit Apple Pencil irgendwo oder irgendein anderes Tablet hinzulegen, wo du zeichnen kannst und irgendwie mal was aufmalen kannst, wo du ja, im Endeffekt einfach nur ein Sketchboard hast, was auch geshared ist. Ich glaube, da gibt es eigentlich mittlerweile schon viele gute Möglichkeiten, aber ich glaube, wir sind halt noch in der Luxussituation, dass man sich sehr häufig doch noch sieht und man sich da vielleicht nicht so optimieren muss und dann sagt, okay, Google Meet reicht dann an der Stelle, den Rest vertagen wir.
Ja, aber gerade die Idee natürlich, sich so ein iPad neben dran zu legen oder irgendein Tablet, um dann halt Sachen wirklich aufzeichnen zu können, einfach an dem Call dann teilzunehmen, eine ganz gute Idee, die ich mal aufgreifen sollte, weil ich oft irgendwie so das Gefühl habe, eigentlich würde ich jetzt gerne mal schnell was aufzeichnen. Und das ist dann in dem Moment irgendwie nicht ganz so einfach.
Ja, das ist eigentlich, also ich, mein Problem ist, mein Apple Pencil liegt oft hier, mein iPad ist oft bei meinem Sohn, weil er Netflix guckt, das heißt, das ist eigentlich meistens das Problem, dass mein iPad nicht unbedingt hier ist, aber eigentlich, ich sollte das vielleicht auch mal wieder häufiger machen. Ja,
das ist dann schön.
Weil du gerade, ein anderes Thema, was ich die ganze Zeit noch oder später noch ansprechen wollte, passend zu JetBrains, und du hast auch gerade gedroppt, JetBrains Fleet, wir haben nämlich auch eine neue Version rausgebracht, 1.27 mit paar ganz coolen, kleineren Features, aber vielleicht nochmal so, ist mir nochmal aufgefallen, wir haben es, glaube ich, schon mal irgendwann in den Google News, programmierbar News gedroppt, dass JetBrains ja ihre neue IDE rausgebracht hat und die aber immer noch im Public Preview ist und daher auch bedeutet, dass sie aktuell auch noch nichts kostet, also komplett frei genutzt werden kann, selbst wenn man keine JetBrains-Lizenz hat. Und ich jetzt zumindest diese Release nochmal genutzt habe, um mir es auch selbst nochmal runterzuladen, weil gerade sie so ein paar ganz coole, kleinere Features, wofür ich aber immer, ich muss ja sagen, ich benutze schon sehr lange Visual Studio Code, aber wofür ich immer irgendeine JetBrains IDE eigentlich noch heute aufmache, ist für Mergen bzw. Diffing, weil ich finde, dass die JetBrains IDE da einfach so unfassbar gut ist und ich noch kein Tool gefunden habe, was auch nur annähernd so gut macht wie JetBrains. Und die haben jetzt so ein paar kleinere Features diesbezüglich irgendwie gemacht. Man hat jetzt mittlerweile da eine kleine Action, der man sagen kann, Open Blank Diff Window, wo man einfach zwei sozusagen schon ein Diff-View offen hat und da einfach irgendeinen Text reinkopieren kann oder in Files sagen kann, compare with Clipboard. Das heißt, man kann irgendwas in seinem Clipboard drin haben und einfach sagen, diff mal mein Clipboard gegen das aktuelle File. Was zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt, manchmal mache ich so Dinge wie, keine Ahnung, JSONs vergleichen, die irgendwie vielleicht von einer API oder sowas zurückkommen, wo ich es einfach schnell vergleichen will und da das meistens in irgendwelche Files kopieren und so. Und wenn man das einfach direkt aus dem Clipboard rausmachen kann, finde ich, ist es nochmal ein ganz nettes neues Feature. Und da lade ich nochmal, ach, eigentlich vermisse ich da JetBrains ID und habe mir Fleet nochmal runtergeladen. Deswegen wollte ich auch nochmal fragen, weil du gerade meintest, bei euch nutzen Leute Fleet. Nutzt du es aktiv, Fleet? Oder nutzt es bei euch jemand?
Nee, also wir haben es mal ausprobiert, das ist aber bestimmt schon irgendwie 4-5 Monate her. Es gibt ja jetzt ja auch von JetBrains einfach diese aktualisierte UI, also du kannst in jeder JetBrains UI ja sozusagen diesen eher Visual Studio Code Missing Look irgendwie einstellen.
Du meinst in jeder der IDEs, wo du gesagt hast, in jeder UI?
In jeder IDE, ja, in jeder der IDEs, ja. Mhm. Und damit hast du gefühlt irgendwie so ein bisschen mehr dieses Aufgeräumtheit, die du bei Visual Studio Code hast und du hast aber trotzdem, sag mal so, die komplette Funktionalität, die du irgendwie aus deinen JetBrains IDE kennst. Und das hat für mich letztendlich das schon, ja, erfüllt letztendlich so diesen Zweck, den ich eigentlich damit haben wollte, dass man schon irgendwie das Gefühl hatte, so die standardmäßige oder die alte JetBrains IDE ist halt schon sind sehr viele Informationen letztendlich drinne zu finden, aber auch deswegen vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu überblicken. Und ja, das ist schon echt eine ganze Weile her, dass wir irgendwie Fleet uns angeschaut haben oder ich mir Fleet angeschaut habe und auch aktiv nutzt das momentan keiner im Team.
Ja, wo ich mich auch da grundsätzlich frage, ob ihr langfristiger Plan ist, dass sie mit Fleet auch ihre anderen IDEs irgendwie abschalten wollen, weil sie wirklich hier irgendwie von Next Generation IDE sprechen und auch irgendwie alle Programmiersprachen irgendwie aufzählen, die sonst von ihren unterschiedlichen IDEs supported werden.
Ja, gute Frage.
Ob das eigentlich die IDE ist, die here to stay ist und der Rest eher so ein bisschen dann auf dem deprecated Pfad ist. Bisher noch nicht, es ist ja alles noch Public Preview und so, aber so die Vision.
Ja, es gab mal einen Blogpost, wo sie das irgendwie verneint haben, aber man kann natürlich nie wirklich absehen, was dann wirklich, sagen wir so, in der Entwicklung dann noch passiert und ob das vielleicht doch im Hinterstübchen vielleicht der Plan ist.
Naja, wie auch immer. Also auf jeden Fall Fleet jetzt auch nochmal in der neuen Version, nochmal hier als kleine News nebenbei. Checkt es mal aus, wenn ihr wollt, weil wie gesagt, aktuell, wenn ihr keine JetBrains-Lizenz habt, noch komplett kostenfrei. Und ich habe es mir zumindest mal wieder runtergeladen, werde mal ein bisschen VS Code und Fleet hin und her switchen. Mal gucken, wie es mir so gefällt.
Was ich bei dem Survey auch ganz interessant fand, einfach so ein bisschen diese Aufschlüsselung der verschiedenen Cloud, also der
Cloud-Plattform. Ja. Was hättest du vorher geschätzt, was die Reihenfolge ist, so von wie viele?
Ich hätte schon gesagt, dass AWS auf jeden Fall am meisten Share hat, aber dass letztendlich, sag mal, so die Diskrepanz zu den anderen, also zu Azure und Google Cloud halt so groß, das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte
Wir sind vielleicht für alle, die es nicht vor sich haben, jetzt aktuell 60% nutzen AWS, 25% Azure, 22% GCP. Und also erstes Mal hätte ich gedacht, dass GCP auf Platz 2 ist. Ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass Azure, wahrscheinlich einfach, weil Azure im Enterprise-Umfeld einfach super, super groß vertreten ist. Ich denke, das treibt die Zahl halt extrem, extrem hoch. Aber auch, dass man von AWS zu GCP so ein großer Unterschied ist, wirklich fast ja nur ein Drittel, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich komplett anders eingeschätzt. Ich hätte irgendwie so gedacht, dass sowas wie drei Viertel, also ABS auf Platz 1 hätte ich auch gehört, aber dann dachte ich, dass die nächsten dann schon so auf drei Viertel sind davon, also nicht, dass so ein großer Unterschied ist.
Ich glaube, die haben einfach den großen Nachteil, dass sie ja halt doch deutlich später mit den Angeboten waren und natürlich auch da so die Produktpalette, die halt AWS in ihren, also in der Cloud bietet, halt einfach enorm riesig ist. Also die haben natürlich super viele Services, die sie anbieten und waren natürlich einfach sehr stark dadurch, dass sie halt so initial sich so gut positionieren konnten, dass halt, glaube ich, GCP es nie geschafft hat, letztendlich da wirklich aufzuholen. Wir haben den Move ja gemacht. Wir sind gerade dabei, letztendlich den letzten Service von AWS irgendwie zu GCP umzuziehen.
Ist es so? Könnten wir dann bei dem Survey endlich sagen, wir nutzen nur GCP und nicht AWS?
Ja, wir haben natürlich irgendwie noch so ein paar, also wir brauchen letztendlich noch das CDN von denen, weil wir ein paar alte Clients haben. Wir haben einfach direkt sozusagen damals, weil initial hatte CloudFront nicht unterstützt, dass man dort eigene SSL-Zertifikate hinterlegen kann. Mhm. Das kam erst eine ganze Weile später, sodass halt die alten Clients halt wirklich direkt halt die CNAMEs von den CloudFront-Distributionen eingebunden haben. Und für diese alten Geräte, App-Versionen müssen wir halt eigentlich das noch ein bisschen weiter betreiben, bis wir halt sehen, dass der Traffic eben so gering ist, dass wir es wirklich abschalten können. Da passiert eigentlich nur eine Weiterleitung letztendlich zu den Google Services, aber letztendlich dieses kleine, diesen kleinen Bestandteil müssen wir noch eine Zeit lang am Leben halten.
Aber das heißt, es ist die Menge, wo wir bei dem Survey auf jeden Fall schon nicht mehr ja, wir nutzen es ankreuzen würden.
Ja.
Cool. Alright, Flutter 3.16. Jojo, was gibt's da Neues?
Genau, Flutter 3.16 ist so vor anderthalb Wochen rausgekommen und es ist ja so, dass irgendwie Flutter sich so auf die Agenda geschrieben haben, dass sie jedes Quartal ein größeres Release machen, wo halt viele Features irgendwie reinkommen. Und das diesmal ist wieder super viel dabei. Also man merkt eigentlich, dass immer noch, sagen wir mal, der Pace da sehr, sehr hoch ist und sie sehr viele, in sehr vielen Bereichen einfach Neuerungen bringen. Gerade jetzt so auch eine Aussage gesehen von einigen Flutter-Entwicklern, dass Flutter inzwischen halt wirklich so die Lösung ist, wenn man halt überlegt, Cross-Plattform für mobile Geräte zu entwickeln, immer interessanter auch wirklich für Webprojekte wird und es wirklich bald so sein wird, dass es auch, sagen wir mal, die First Option sein wird, um halt Desktop-Applikationen damit zu entwickeln. Da haben wir ja gerade.
Wer trifft die Aussage? Wer sagt das?
Die Flutter-Entwickler. Also ein Product Manager von Flutter, aber das ist schon wohl mit Zahlen unterfüttert letztendlich, was man so an Releases sieht. Also was sie jetzt in diesem Release rausgebracht haben, sind ein paar spannende Sachen auch gerade für uns dabei gewesen. Ist zum einen so natürlich erstmal so um die groben Sachen, dass sie halt Material 3 jetzt wirklich als den neuen Default-Theme etabliert haben. Mhm. Es war ja vorher immer so in der 3.13er, 3.10er Version, dass es halt so ein Opt-in-Feature war und per Default letztendlich noch auf Material 2 zurückgegangen wurde. Aber jetzt ist eben Material 3 per Default aktiviert. Man kann immer noch zurückswitchen, wenn man das möchte. Und sie haben jetzt einfach die Arbeit daran verlisiert und alle Komponenten, die man halt eben so aus dem Material Guide eben kennt, eben umgesetzt. Da gibt es auch eine ganz schöne Webseite zu. Das ist direkt als Webprojekt auch eben aufrufbar, wo man sich anschauen kann, wie das neue Material 3 Design eben aussieht.
Darf ich da eine kurze Frage stellen? Für euch ist jetzt aber beispielsweise mit VPix der Part ja wahrscheinlich nicht so interessant, oder? Wir nutzen wahrscheinlich keine von diesen Materials. Das ist ja wirklich nur, wenn ich eine sehr native App bauen möchte.
Also wir nutzen sozusagen, das ist ja immer das grundlegende unterste Element, was man sozusagen in einem Flutter Widget Tree eigentlich aufbaut, dass man sich sagt, habe ich eine Cupertino App oder eine Material App? Da nutzen wir Material App, um halt auch so ein paar andere Sachen wie Routing zum Beispiel dann von Material nutzen zu können. Aber eigentlich ist es so, dass wir nicht komplett gethemte UI haben, die halt gar nicht letztendlich auf diesem Theme Data Support, also auf dem Theming eigentlich von Material dann basiert, sondern das eigentlich komplett überschreibt oder halt direkt in den Widgets dann setzt. Das Besondere an Material ist ja so ein bisschen, dass man sagt, man möchte eigentlich seinen gesamten Farbraum der UI oder die UI-Elemente an eine Seed-Color anpassen, dass ich dann mich entscheiden kann, okay, ich möchte jetzt vielleicht auch aufgrund eines anderen Hintergrundbildes irgendwie jetzt meine Facette dann, also meine Color-Palette eigentlich ändern und so ein bisschen anpassen. Und da gibt es halt auch direkt die Möglichkeit zu sagen, ich nutze einfach ein Image als Basis, der holt sich dann sozusagen die meistvertretenen Farben aus diesem Bild raus und würde automatisch dann letztendlich diesen Seed generieren und die gesamte UI anpassen. Das heißt, wenn ich irgendwo einen Hintergrund, ein Bild irgendwie auf meine App setze, kann ich das dann sozusagen als Grundlage nehmen, um meine App dann irgendwie zu gestalten. Und durch Auswechslung des Bildes könnte sich auch dann die ganze UI natürlich dann anpassen. Ist es so, dass durch die Einführung von diesen Material 3 Widgets auch ein paar alte Widgets eben nicht mehr so genutzt werden können, also nicht überführt werden konnten. Das heißt, da kann es sein, wenn man von Material 2 kommt zu Material 3 migriert, dass halt einige UI-Elemente nicht ganz konsistent aussehen. Da muss man explizit, also es gibt sozusagen Drop-in-Replacements, andere Komponenten, die dann das Material 3 Design eben dann abbilden. Die muss man an der Stelle eben dann ersetzen, wenn man das haben möchte. Aber ja, es kann an Stellen passieren, dass es eben dort dann nicht ganz konsistent aussieht. Was sie damit auch eingeführt haben, es gibt auch dort eben von Material 3 in dem Design Guide halt solche Easing und Duration Tokens. Und das wird eben jetzt auch automatisch mit erzeugt, sodass man letztendlich alles das, was man von Material 3 an Easings für Animationen kennt, eben direkt nutzen kann. Das nennt sich eben als Klassen Easing und Durations, weil Curves ja letztendlich von der Animation-Klasse schon belegt ist. Aber damit hat man letztendlich, wenn man wirklich auf diesen Material 3 Design Style Tokens eben aufbauen, halt die Möglichkeit, die dann direkt auch in seinem Code zu verwenden. Was sie noch mit reingebracht haben, sind so kleine Anpassungen. Was jetzt mit Android 14 kommen wird, ist halt die Möglichkeit, dass es gibt da das Non-Linear Font Scaling Feature. Das ist dafür gedacht, dass man sagt, momentan ist ja, sag mal, das Skalieren gerade für Leute, die halt Probleme mit kleiner Schrift haben, eben so, dass eigentlich alles linear skaliert wird. Und das ist natürlich oftmals nicht optimal, wenn man vorher schon irgendwelche Überschriften hatte, die eigentlich schon sehr groß waren und leserlich waren. Die würden natürlich auch deutlich größer dann skaliert werden und vielleicht dazu führen, dass irgendwo dann Text irgendwie aus dem Bildschirm rausläuft oder komisch umgebrochen wird. Und jetzt gibt es eben die Anpassung, dass es halt nicht mehr so einen linearen Text-Scale-Faktor gibt, sondern man kann letztendlich einen eigenen Text-Scaler implementieren, der dann das eben dynamisch anpassen kann. Also es gibt zwar natürlich einen Basis-Text-Scaler, der immer noch linear läuft, der vom System so angeboten wird, aber man könnte auch einen eigenen Text-Scaler implementieren und dann letztendlich in den Widget-Tree letztendlich in die Vererbungshierarchie reinsetzen und dann könnte man dort ein ganz eigenes Text-Scaling angeben, wie sich dann, wenn der Benutzer das irgendwie anpasst, die Größe, Textgröße anpasst, sich dann der Text verändert. Was sie noch gemacht haben für Text-Selection, gibt es jetzt irgendwie ein paar mehr Optionen, dass man dort eben jetzt mehr Optionen hat, Text irgendwie auszuwählen. Das heißt, man kann jetzt eben Text eben komplett markieren, bei einem Doppelklick kommen und tracken dabei, kann man auch dann weitere Textblöcke markieren. Das heißt, sie haben da letztendlich die Art und Weise, wie man mit Text interagieren, für die User halt deutlich vereinfacht. Und man kann jetzt auch neue Matrix-Animationen ausführen. Das heißt, vorher gab es ja eigentlich schon verschiedenste Animation-Widgets und mit diesen Matrix-Animations kann man jetzt wirklich komplexere Animationen ausführen. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Komponente irgendwie in der vertikalen Achse so drehen will, als ob man wirklich so eine 3D-Transition in diesem Raum hat, dann kann man das eben mit so einer Matrix-Transition jetzt eben erlauben. Das ist genauso wie bei anderen Transitions, dass man einfach sozusagen ein Animation-Objekt übergibt, was dann letztendlich einen Wert von 0 bis 1 eben dann ausprägen kann. Und die Matrix-Animation würde das dann letztendlich auf diese Matrix dann anwenden und somit letztendlich eine Animation in verschiedensten, im 3D-Raum eigentlich ermöglichen. Und sie haben natürlich auch im letzten Update schon in der 13er ja diese Multidimensional Scrolling Komponenten eingefügt. Das ist etwas, was sie eben gesehen haben, dass es halt sehr viele Pakete gab, die halt genau versucht haben, letztendlich dieses Feature irgendwie abzubilden und zu erfüllen und gesagt haben, das Problem war immer, dass diese halt nicht sehr performant waren, oftmals einfach nicht von dem Framework die Möglichkeiten bekommen haben, das wirklich optimal umzusetzen. Und da haben sie jetzt gerade beim letzten Mal schon die Grundlage dafür eingeführt, dass Flutter letztendlich in dem Foundation-Modell halt eben diese Option bietet. Man muss die immer selber noch implementieren und erweitern. Und das, was sie eben gemacht haben, ist, dass sie eigentlich zusätzlich ein weiteres Package rausgebracht haben, wo jetzt momentan erstmal nur eine Komponente, eine Table View implementiert ist, die aber sozusagen dann diese Foundation für das 2D-Scrolling nutzt, um einfach dann in einer Table View relativ einfach dann eben in vertikaler und horizontaler Richtung eben scrollen zu können.
Okay, das hat mich gerade gefragt, so was wäre denn der Anwendungsfall? Also wirklich so sehr breite Tabellen, wo ich nicht nur vertikal, sondern auch horizontal scrollen möchte.
Zum Beispiel, das ist auf jeden Fall natürlich so der naheliegendste Anwendungsfall, wo man sowas dann mal braucht, aber man könnte sich natürlich auch alles mögliche andere noch überlegen.
Und vorher war es einfach gar nicht ohne diese Plugins irgendwie möglich, überhaupt in zwei Richtungen zu scrollen. Es gab immer nur Scroll-Container irgendwie in eine Richtung.
Eigentlich nur in eine Richtung, wenn ich das richtig erinnere. Wir scrollen immer nur in eine Richtung, aber ich glaube, sonst hat man eben, man hat natürlich irgendwie scrollende Listen, wo man vielleicht dann einzelne Elemente dann nochmal in einer anderen Richtung irgendwie scrollen konnte, also wie jetzt zum Beispiel eine Homepage, wo ich dann oben nochmal so einen kleinen Pager oder so ein, was wir ja oftmals in unseren Apps auch irgendwie verwenden. Aber so an sich war es wohl so, dass das eigentlich immer externe Bibliotheken waren, die man dafür einbunden
musste. Ach, selbst für sowas. Also wenn ich irgendwie sage, ich habe einen Homescreen, der vertikal scrollbar ist und dann einfach da drin nochmal ein Element.
Nee, das wollte ich sagen. Nee, das würde natürlich schon so einfach funktionieren. Das ist etwas, was man da mal mit verschachtelten Scrollviews natürlich dann machen und realisieren konnte. Aber wirklich so dieses zweidimensionale Scrollen war nicht direkt abgebildet. Eine große Neuerung, die für uns sehr interessant ist, der Fokus von Flutter, von dem Flutter-Team liegt natürlich sehr stark auf dieser neuen Impeller-Engine. Und da gibt es jetzt eben mit dem 3.16er jetzt die erste Preview für Android. Da haben sie aber vor allem den Support für das Vulkan-Backend implementiert. Vulkan ist ja letztendlich eine neue Graphics-API, die bereitgestellt, definiert wird. Ich glaube, das soll auch eine allgemeine API sein, die eigentlich nicht nur, sagen wir mal, speziell für Android-Geräte irgendwie entwickelt wird, aber ich glaube, hauptsächlich dafür aktuell genutzt wird. Da gibt es ja auf der iOS-Seite eigentlich das Metal-Backend. Und es ist natürlich auch so, dass das etwas ist, was, also diese Graphics-Bibliothek soll sehr viel performanter sein als jetzt OpenGL, weil sie einfach andere Instruktionen letztendlich bereitstellt. Aber eigentlich muss immer ein Hersteller letztendlich sicherstellen, dass er halt dieses Backend implementiert, dass er sozusagen diese Graphics-Bibliothek eben anbindet und bereitstellt. Und das ist jetzt schon, dass das immer bei mehr Android-Geräten eben der Fall ist, dass unterstützt wird. Und das deswegen hauptsächlich auch der Grund, weswegen sich da das Flutter-Team so drauf fokussiert. Sie versuchen natürlich auch, und das ist etwas, was aber wohl aufwendiger ist, halt eben auch für OpenGL, also sie werden auch dieses OpenGL-Backend in Zukunft eben für Impeller unterstützen, aber etwas, was eben ein bisschen länger dauern wird. Und der Fokus liegt momentan auf diese Entwicklung von dem der Unterstützung für das für die Vulkan Engine, für das Vulkan Backend.
Aber ist denn, also ist es, dass ich das Vulkan nutze, was optional ist, falls ich nur, falls ich diese Engine irgendwie brauche, oder ist denn Impeller, wenn ich auf Android laufe, brauche es zwingend selbst für einfach nur so?
Also aktuell ist es eben so noch so, dass es halt, ich brauche nicht Impeller, weißt du, alles funktioniert eigentlich auch, sagen wir, mit der alten Skia Engine. Skia hatte ja das Problem, dass wir halt da diesen Animation Jank haben, was gerade eben auf den iOS-Geräten dazu geführt, dass es halt extrem langsam ist und manchmal gerade halt, wenn diese Shader-Caches noch nicht irgendwie aufgewärmt sind, eben noch nicht wirklich performant ist und sehr stark ruckelt. Und momentan wäre es eben so, dass wenn ich eben, also es ist ja eine Preview, dass ich eigentlich nur Android-Geräte mit Vulkan Engine wirklich mit der Impeller, mit Impeller dann nutzen kann. Also für das andere
würde
das
überhaupt
nicht funktionieren.
Die müssten auf jeden Fall Vulkan Engine supporten. Es ist nicht so, dass ich Impeller ohne Vulkan Engine nutzen könnte.
Also da sollte man natürlich eigentlich warten, bis halt, sagen wir auch, sagen wir, der Support für OpenGL soweit ist, dass man das eben dann auch parallel nutzen kann, sodass es eigentlich für alle Android-Geräte dann funktioniert, die man draußen.
Aber dann würde man, selbst dann würde man sagen, wenn OpenGL Support ist, du nutzt Impeller für Android und Skia für iOS?
Nee, für iOS ist es so, dass eben Impeller schon deutlich weiter fortgeschritten ist. Da war eigentlich schon so, dass mit der 3.13, dass sie Default geworden ist. Wir haben es jetzt erstmal, oder vielleicht sogar mit der 3.10, da bin ich mir ganz unsicher, aber wir haben es jetzt erstmal auch bisher nicht nutzen können, weil halt noch einige Fidelity-Features eben gefehlt haben. Bei uns war es eben so, dass halt Text-Strokes, also Umrandungen von Text, eben noch nicht unterstützt wurden. Und das ist jetzt etwas, was jetzt mit der 3.16 gekommen ist. Also für uns jetzt der Punkt, dass wir sagen, wir können
iOS
jetzt auch Impeller nutzen. Genau, für iOS. Das heißt, Android würden wir immer noch auf Skia eben Skia nutzen. Da ist es ja auch der Default. Man muss sozusagen explizit Opt-in, also das Aktivieren als Flag, als Compiler-Flag, wenn man dort auf Android Impeller nutzen will. Für die iOS-Seite muss man aktuell schon sozusagen dort das Deaktivieren als Compiler-Option, dass man eben weiterhin auf Skia bleiben will und noch nicht die neue Impeller-Engine nutzen. Ist jetzt ein Punkt, den wir natürlich, auf den wir lange gewartet haben. Wir brauchen immer noch letztendlich diese Shader-Tests, mit denen wir die Shader sozusagen in der Bildphase aufwärmen und dann mit in die App wandeln. Und das ist etwas, was wir in Zukunft einfach nicht mehr brauchen, weil das halt den gesamten Release-Prozess natürlich deutlich verlangsamt, dass man eigentlich für, sagen wir, seine Hauptrouten durch die App dann visuelle Tests geschrieben hat, die dann die Shader aufwärmen. Diese Shader-Datei speichert man sich und packt sie dann mit die App mit rein. Was es aber gibt, es gibt halt dort ein Breaking Change. Es gibt nämlich auch bei Android 14 ein weiteres neues Feature, das nennt sich Predictive Back Navigation. Und so ein bisschen ist letztendlich der Ansatz davon, Android 14 zu sagen, okay, wenn der Benutzer letztendlich auf den Back-Button drückt oder letztendlich diese Backswipe-Geste auf seinem Bildschirm ausführt, dann möchte er irgendwie auf seinen vorherigen Kontext einen Peak bekommen, also irgendwie so ein visuellen Ausschnitt, ob er jetzt von dem Homebildschirm gekommen ist oder wo er vorher auch immer kommt, wo komme ich eigentlich her? Und da war es eben so, dass wir momentan eben ein Widget nutzen, was so ein bisschen eigentlich dann uns erlaubt, jedes Mal, wenn der Benutzer eigentlich den Rückpfeil drückt, in dem Moment zu entscheiden, wollen wir diese Rücknavigation gerade erlauben. Und das passt wohl nicht mehr, sagen wir, mit dieser neuen Predictive Back Navigation zusammen, die in Android kommt. Deswegen gibt es da ein Breaking Change, wenn man auf 3.16 geht und dieses Will Pop Scope Widget verwendet hat. Da gibt es ein neues Widget, das nennt sich Pop Scope. Das hat aber eben keinen Callback mehr, der einem erlaubt, letztendlich dann reaktiv das zu entscheiden oder situativ zu entscheiden, sondern ist es so, dass man sozusagen schon vorher eigentlich sagen muss, ob in dem Moment letztendlich eine Back-Navigation möglich ist, weil man es eben erlaubt, oder ob man das in dem Moment blockieren möchte. Das heißt, für uns bedeutet es, wir müssen halt durch die App gehen und wenn wir auf die 3.16 gehen, guck mal, wir PopScope in sehr vielen Kontexten wirklich verwendet haben, dass wir das alles umstellen, aber damit vielleicht in Zukunft halt diesen besseren Support, weil da hofft sich letztendlich, sagen wir, die Android-Entwicklung halt sehr viel von, dass man halt dem Benutzer so ein bisschen einen intuitiveren Fluss und mehr Einblick letztendlich gibt, wo kommst du eigentlich hin, wenn du auf die Back-Navigation dann irgendwie klickst. Was für die Webentwicklung ganz spannend ist, dass jetzt auch die Flutter Timeline Events halt eben mit in den Chrome DevTools eben auftauchen, also dass man genau sehen kann, okay, welche Operationen werden ausgeführt, wie lange haben die gedauert. Das ist natürlich etwas, was eine ganze Zeit lang gefehlt hat, um seine Flutter Web Applikation wirklich von der Performance her anzuschauen, dass man sich genau angucken, welcher Funktionsaufruf hat jetzt wie lange gedauert, welche Paint Operation hat jetzt wie viel Zeit in Anspruch genommen, und das wird alles direkt abgebildet. Was spannend auch ist, das ist auch etwas, wo 4Pix explizit erwähnt wird. Es gab ja vor einer Zeit diese Initiative, dass das Flutter Games Toolkit released wurde. Flutter Games Toolkit soll letztendlich Entwicklern von Spielen so ein bisschen den Einstieg erleichtern, um halt Spiele mit Flutter zu ermöglichen. Und da haben jetzt einige mehr Templates eben bereitgestellt, also dass man dort eben dann auch verschiedene Runner oder Card Games direkt mit einem Template, so einfache Kartenspiele irgendwie umsetzen kann. Sie haben sehr viel mehr letztendlich dann auch externe Services in die Templates mit einbieten gebunden, dass man direkt sieht, wie nutzt man zum Beispiel In-App Purchases oder auch AdMob als Werbemediation Integrator.
Aber was ist das? Das Toolkit ist einfach nur wie so eine Art Template-Bibliothek dafür, so, oder gibt es wirklich irgendwelche neuen APIs da oder sowas, die irgendwie für Games relevant sind?
Genau, es sind keine neuen APIs. Es ist eigentlich so, dass man natürlich dort halt einfach Best Practices halt eben findet und halt diese Templates, diese Spiele-Templates, die halt man so als Data-Kit für sein Projekt nutzen kann. Ja, eine andere spannende Entwicklung, die es noch gab, man kann jetzt mit Flutter auch App-Extensions für iOS-Systeme schreiben. App-Extensions sind ja Möglichkeiten, dass man halt zum Beispiel Home-Widgets eben gestalten kann. Oder auch solche Share-Extensions, das heißt, man kann direkt eben dann mit einer Share-Extension aus anderen Apps letztendlich in seine Flutter-App eben Inhalte teilen und da bestimmte Funktionen anbieten. Es werden nicht alle der Extensions, die von iOS eigentlich unterstützt werden, eben oder angeboten werden, mit unterstützt, weil halt bestimmte Sachen wie zum Beispiel Zugriff auf Speicher dann eben nicht möglich ist. Aber es gibt schon viele, die dort unterstützt werden. Also gerade für so ein Home-Widget, wenn es interessant ist, kann es interessant sein, oder auch natürlich eine Share-Extension dann anzubieten. Das ist jetzt etwas, was irgendwie passiert ist. Und da gibt es aber auch eine sehr gute Dokumentation eben dazu, die auch explizit in einem Artikel, die wir auch in die Shownotes mitpacken werden, wie man da vorgehen muss, um halt so ein zusätzliches Paket oder das ist ja eigentlich ein Target letztendlich in seinem iOS-Welt mit zu integrieren und dann bereitzustellen.
Sehr cool. Flutter 16. Endlich mal wieder ein Update.
3.16.
Stimmt, ja, 3.16.
Wir sind immer noch
3.16. Bin schon in der Zukunft, aber wenn wir schon mal von Zukunft reden und von Flutter, nächste Woche gibt es nämlich nicht nur für die Flutter, sondern für alle, die grundsätzlich daran interessiert sind, mal wieder ein Meetup bei uns. Donnerstag, 7. Dezember. Bei uns in Bad Nauheim, hier bei Lotum in den Heiligen Hallen, gibt es einen Vortrag von dir, Jojo, zusammen mit Lukas Josefiak. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hoffe mal.
Ja, sein Nachname habe ich noch nie ausgesprochen, aber ja.
Und ihr unterhaltet euch über Widgetbook. Und ich denke, gehen wir davon aus, Lukas ist von Widgetbook?
Ja, Lukas ist einer der Gründer und der CTO von Widgetbook.
Ah, cool.
Und wir nutzen ja Widgetbook seit einiger Zeit auch sehr intensiv und haben einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und er wird so ein bisschen natürlich grundsätzlich die Funktionalität von dem Framework, von dem Open Source Package, von eben ihrer Cloud-Lösung darstellen. Und wir werden sehr stark eben darstellen, wie wir Widgetbook wirklich für die Entwicklung nutzen, für die Abstimmung zwischen Design und Dev-Prozess, cool. Wie wir unser Design-Token-System irgendwie dort integriert haben, automatisch importieren und ähnliches. Also sehr stark eigentlich eher auch in die Richtung, wie kann man letztendlich ein Design-System eben in Flutter abbilden und wie kann man letztendlich die Arbeit zwischen Design und Dev da eben sehr enger verzahnen.
Mega cool. Und wir probieren auch gleich ein paar neue Sachen aus für unsere Meetups. Und zwar probieren wir mal aus Lightning Talks zu halten. Unser Gabriel spricht über Fleet und in dem Fall nicht IntelliJ Fleet, sondern das Flutter Animation Framework. Wird 10 bis 15 Minuten gehen und wollen mal gucken, ob das vielleicht noch ein cooles Format für die Meetups sein könnte. Und ansonsten natürlich auch noch neu, sich auf der Agenda, das erste Mal gibt es den Programmierbar-Punsch passend zur Weihnachtszeit. Also wenn euch die Talks noch nicht gelockt haben, dann vielleicht die Pinsa und der Punsch, die es um 18 Uhr gibt. Schaut auf jeden Fall vorbei, meldet euch gerne an auf meetup.com oder schaut vorbei auf unserer Website. Genau, dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche. Ansonsten hören wir uns auch davor nochmal bei den News nächste Woche, den AI-News. Und gebt uns wie immer gerne Feedback, podcast@programmier.bar, schreibt uns in unserem Kontaktformular oder nutzt die Spotify-Funktion. Bis dann, Jojo, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.